Hinter den Headlines, der Recherche-Podcast für Sachsen-Anhalt.
Max, Julius, eine neue Folge von Hinter den Headlines, der Recherche-Podcast der Mitteldeutschen Zeitung.
Für Sachsen-Anhalt. Mein Name
nicht
ist
für ein anderes Bundesland.
Max Hunger, ich bin Reporter bei der Mitteldeutschen Zeitung und mir gegenüber sitzt
Julius Lukas. Wir stellen uns jetzt selber vor immer.
Ja.
Sehr gut, okay. Also Julius Lukas, ich bin auch Reporter bei der Mitteldeutschen Zeitung.
Hallo.
Wir schreiben über alles, ich sage immer von Adel bis Zoo, habe ich bestimmt hier auch schon mal gesagt. Also quasi die gesamte Bandbreite von allem, was man so haben kann.
Von A bis Z also, genau.
Genau, ein bisschen Zoo ist heute auch dabei, aber
Das führt uns gut zu unserem Thema. Sag mal, Julius, was ist dein Lieblingswildtier?
Hast du ein Lieblingswildtier?
Eins, was du am coolsten findest.
Was ich wirklich immer ganz cool finde, was glaube ich auch ein Wildtier ist, was ich aber ehrlich gesagt wirklich noch im Zoo sehe, sind so Otter.
So Fischotter?
Na, gibt's das nicht auch? Ich habe noch nie eins in der Wildbahn gesehen.
Ich auch nicht, finde ich aber auch cool. Aber ich weiß, dass es in Sachsen-Anhalt Fischotter gibt. Und auch die Bestände sind jetzt nicht viele, aber es gibt wieder welche, die so zur DDR-Zeit hatten es die echt schwer, weil die Flüsse ziemlich verschmutzt waren. Das ist besser und es gibt jetzt wieder ein paar in Sachsen-Anhalt.
In Sachsen-Anhalt könnte ich einen Otter sehen?
Ja.
Wahnsinn.
So an der Elbe und so.
Ein Elbe-Otter?
Am Gottschesee gibt es, glaube ich, auch welche in dieser Umgebung.
What?
Aber dem Otter geht es zwar langsam besser, aber für ganz viele Tiere trifft das nicht zu. Und ich habe das in der Vergangenheit öfter mal recherchiert zu verschiedenen Tierarten, jetzt auch zuletzt wieder zu Störchen. Davon gibt's auch wieder mehr, aber bei ganz vielen Tieren sieht's echt düster aus. Die verschwinden nämlich zunehmend aus unserem schönen Bundesland.
Wildtiere,
genau. Und das würde ich gerne heute zum Thema machen.
Ja, absolut. Der Otter, hast gesagt, ist irgendwie auf niedrigem Niveau schon vorhanden, aber welchen geht's denn da? Ich will jetzt nicht sagen besonders schlecht, aber welche sind denn so quasi kurz davor, ganz weg zu sein?
Also da, wo es so am meisten knirscht, kann man, glaube ich, zusammenfassen, sind Insekten, Vögel und man sagt Lurche, also Kröten, Frösche und Molche. Denen geht's am schlechtesten. Ich habe mir mal einen schlauen Zettel gemacht diesmal, weil ich mir das auch nicht ganz merken kann. Also man muss dazu sagen, die Recherche bei sowas oder die Statistiken, die man dazu findet, ich kann ja nicht selbst durch den Wald gehen und die Tiere zählen. Und
kannst du schon, aber wäre halt nicht so repräsentativ.
Wäre nicht so repräsentativ und die Wahrheit ist, auch für Biologen ist das schwierig. Geht keiner durch den Wald und zählt jeden Vogel. Das heißt, man muss immer gucken, wo gibt's Zählungen, wie repräsentativ sind die. Der NABU zum Beispiel ruft doch immer Gartenbesitzer dazu auf, mal selber zu gucken.
Wintervögel oder Wintervögel
und
oder Gartenvögel.
Bei Insekten gibt's das auch. Und es gibt immer so einen Hinweis darauf, wie die Entwicklung ungefähr ist.
Darf ich noch ganz kurz, bevor du das sagst, ich habe mal über ein Unternehmen geschrieben, die machen das per DNA-Analyse.
Aha.
Das funktioniert bei Seen ganz gut. Das heißt, die nehmen so ein bisschen Seewasser und gucken dann, was für DNA da drin ist. Und dann können die sagen, hier hat mal, keine Ahnung, ein Lama reingepullert oder so.
Aha.
In den See, das können die auch rausfinden. Deswegen sage ich das jetzt. Aber die gucken natürlich nach Fischarten und so. Oder nach Lurchen und so.
Ob das repräsentativ ist? Aber eine coole Idee.
Also zumindest, dass es da war mal. Die können natürlich jetzt keine Anzahl angeben. Das ist natürlich gar nicht.
Also gerade bei den Kleintieren ist es halt echt schwierig.
Ja.
Aber es gibt so Tendenzen und die sehen echt bitter aus zum Teil. Also fangen wir mal bei den Kleinsten an, bei den Insekten. Da ist es so, dass wir vor allem so bei Schmetterlingen, sieht es echt düster aus. Da gibt es Arten wie so Bläulinge, die sind schon ausgestorben. Und insgesamt haben wir seit 50 Jahren oder so einen Schwund von Insekten. Es gibt die sogenannte Krefelder Studie, da hat man mal so, das nicht in Sachsen-Anhalt, aber das ist übertragbar, so große Flugfallen aufgestellt. Und über mehrere Jahre, über 25 Jahre und hat festgestellt, dass in den 25 Jahren 75% aller Insekten verschwunden sind, also von der Masse der Insekten, jetzt nicht auf Arten gemünzt. Aber bei Kröten und Molchen und Fröschen sieht es auch ziemlich düster aus. Da haben wir gerade bei so häufigen Kröten, wie zum Beispiel die Erdkröte, das sind die kleinen Braunen, die man häufig sieht, gibt es an vielen Stellen gar nicht mehr in Sachsen-Anhalt. Insgesamt um 90% zurückgegangen. Und von 18 Arten, die wir hier in Sachsen-Anhalt haben, also Molchekröten und Frösche und Salamander, sind 15 gelten als gefährdet, also sind vom Aussterben bedroht. Und auch bei Vögeln sieht es nicht viel besser aus. Also
das ist ja sind so ein bisschen die Tiere, die man ja auch am wenigsten sehen würde oder wo man das jetzt so als Normalverbraucher am wenigsten mitnimmt.
Genau, also so einer Kröte, die musst du schon suchen. Die Insekten nehmen ich ja auch, also weiß nicht, wie es dir geht, aber auch jetzt nicht so bewusst war, wo was
wir sind auch Stadtmenschen wieder, da muss man auch dazu sagen.
Ja, also wir sind auch Stadtmenschen.
Leute, die auf dem Land leben, einen Garten haben oder so, die merken das vielleicht schon noch.
Bei den Vögeln merkt man es auch oft daran, dass es einfach still wird. Hm. Also gerade die Singvögel verschwinden ja, also die, die nicht, auch, vor allem die, die jetzt nicht im Winter das Land verlassen und als Zugvögel irgendwie nach Afrika ziehen, sondern die, die immer da sind, da merkst du, dass einfach stiller wird in den Gärten und Wäldern und Wiesen. Und das ist, da gibt es ja das Schlagwort Artensterben, mit dem man auch vorsichtig sein sollte, aber alle Biologen, das sind verschiedene, für verschiedene Tierarten, mit denen ich im Laufe der Jahre gesprochen habe, schlagen da echt Alarm und sagen, das kann man definitiv als Artensterben bezeichnen und das wird
also schon dramatisch.
Auf jeden Fall dramatisch. Und wir kriegen es oft nicht so mit, weil, ne, gerade so als Stadtmensch.
Nun habe ich, vielleicht kommt das auch aus meiner Stadtmensch-Sozialisation, aber ich war neulich mal unterwegs, auch für eine Reportage mit einem Naturfotografen. Mhm. Und da waren wir, ich darf nicht ganz genau sagen, wo es ist, weil es ein bisschen geheim ist. Wir wollten Bienenfresser fotografieren. Bienenfresser sind so recht bunte Vögel, die hier
die Bienen
Rast fressen. Machen. Ja, die fressen Bienen, aber auch nicht nur, die fressen eigentlich auch ganz viel anderes Zeug. Irgendwie Bienenfresser ist. Habe ich gerade vergessen, wie das mit den Bienenfressern, warum die so heißen. Ich glaube, weil sie Bienen essen unter anderem, aber eben doch ganz viel anderes. Gibt's tolle Bilder, wo die so eine dicke Hummel im Mund haben und so, die der Fotograf gemacht hatte. Auf jeden Fall wollten wir da die überwintern hier. Die machen das immer an so Hängen, weil die da so Erdhöhlen reinbauen können. Mhm. Da gibt es bestimmte Spots. Einer, der relativ bekannt ist, ist zum Beispiel am Geiseltalsee. Da bei der Tauchschule, da gibt es solche Höhlen. Da sind die dann immer zweimal im Jahr, glaube ich, wenn sie nach Afrika fliegen und dann, wenn sie wieder zurückkommen, machen die da immer Rast. Genau, die haben wir fotografiert und da mussten wir ein bisschen warten, wenn man so Fotos machen will. Da muss man immer so ein bisschen warten, bis dann einer nun dort genau an der Stelle ist, wo man es gerne hätte. Das war ein bisschen wie für uns gemacht, so ein alter toter Baum sozusagen, auf dem die dann immer mal saßen ab und an mal, und wir mussten ein bisschen warten, bis dann wieder so ein Vogel dort auf dem Baum saß. Und das war ein total krasses Naturerlebnis, weil dort zum einen diese Bienenfresser waren, aber da flog andauernd irgendwas anderes, also irgendwelche Goldammer, das sind so ganz, ganz goldene Vögel, ich glaube, es ist auch ein Goldammer. Mensch, wenn ich das jetzt wieder falsch sage, ich bin ornithologisch nicht so bewandert.
War ja keiner dabei.
Aber, aber nachher sagt jemand, das ist doch mal so ein Quatsch, so. Das kommt ja hier gar nicht vor. Dann waren, ich glaube, ein Rebhuhn und so ist dann an uns übelst laut vorbeigeflogen und das war ziemlich cool so. Also wo ich gedacht habe, ey, eigentlich ist ja noch irgendwie auch viel da, obwohl man so, ich war neulich an einem See, da war ich beim Abfischen bei einem See in Mansfelder Land, da war ein Eisvogel zum Beispiel.
Total, oh, das sind die sind krasse, so türkis, ne?
Total krasse, ja. Ja, total krasse Erscheinung, der da früh morgens, das fing ganz früh an.
Stürzen immer so ins Wasser, oder?
Das habe ich jetzt nicht, also okay. Dabei habe ich ihn nicht beobachtet, aber er flog da halt so lang und die sagten dort auch, ja, der lebt hier, kommen Sie mal ab und zu mal. Also es gibt dann doch noch recht viel.
Ja, so. Ja, also es gibt auch natürlich Orte, wo es mehr Tiere gibt und weniger Tiere gibt. Und das sind ja nur so Entwicklungen landesweite, die ich versuche zu skizzieren. Und es gibt natürlich aber auch Positivbeispiele oder Tiere, die hier fast ausgestorben waren und wiedergekommen sind oder denen es hier gut geht. Beispiel ist, glaube ich, das Prominenteste ist wohl der Wolf.
Ja, gerade wieder Prominente soll jetzt leichter abgeschossen werden.
Genau, aber der ist ja insgesamt schon zumindest so aus biologischer Sicht eine Erfolgsgeschichte. Der hat sich hier, also wir haben ja eine dreistellige Zahl von Rudeln oder Tieren, die hier inzwischen in Sachsen-Anhalt
also von ansässig, Tieren auf jeden Fall bei
von Rudeln, Tieren, ja, weiß stimmt. Es nicht 100%. Auf jeden Fall eine dreistellige Zahl von Wölfen, die hier leben wieder. Das die waren ja mal komplett weg. Wir haben aber auch sowas wie den Biber, der mal fast weg war, der jetzt wieder in so Elbschutzgebieten wohnt. Und ein großes oder ein ambitioniertes Ansiedlungsprojekt für den Luchs im Harz.
Ja, was
und auch. Auch den Lachs in der Elbe versucht man da wieder, beziehungsweise in Elbe-Seitenarmen, der dann über die Elbe bis in den Ozean wandert, versucht man anzusiedeln. Das klingt doch immer gut und ist, denke ich, auch gut, weil die Tiere hier ja eigentlich heimisch sind. Aber wenn man sich das genau anguckt, stellt man auch fest, das ist immer echt viel Aufwand. Hm. Also ich weiß nicht, wie lange es dieses Luchs-Projekt im Harz schon gibt, aber die ziehen da ja Luchse wildern die dann aus und das machen die immer wieder und hoffen, dass die sich hier dann vermehren, eine stabile Population bilden. Ich glaube, das ist soweit. Aber
ja, für den Harz kann man das schon sagen. Ich habe da letztes Jahr oder vorletztes Jahr, glaube ich mal, da haben die so eine Konferenz gehabt, wo die auch das Luchs-Projekt so genau beschrieben haben und auch gesagt haben, was jetzt so die nächsten Schritte sind. Und das im Harz hat schon ganz gut funktioniert.
Also das war aber ein langer Weg. Also das gibt's ja schon viele
Jahre. Ja, und jetzt probieren die halt diese Gebiete, die sind ja so ein bisschen wie auf Inseln, sagt man da, die einzelnen Populationen, die verbinden sich jetzt. Und der Luchs kann das. Also der hat natürlich große Probleme, die großen Straßen und so, also Autobahnen zu überqueren, schafft das aber immer wieder. Da, ich glaube, ein Tier aus dem Harz war da sogar bis nach Baden-Württemberg gekommen. Also die da gibt es schon Bewegung so, und die probieren jetzt natürlich diese Populationen, dass die irgendwie zusammenkommen, um eben diese genetischen Probleme, die damit einhergehen, wenn du eben nur eine Insel hast, um die zu lösen sozusagen. Aber da ist viel in Bewegung. Und das gibt eben im Thüringer Wald gibt's Luchse, dann gibt's im Bayerischen Wald Luchse, dann gibt's in Osteuropa natürlich auch Luchsgebiete.
Also ich denke, man sieht, dass das kann funktionieren, braucht aber Zeit und halt auch viel Geld. Und beim Lachs zum Beispiel ist auch so, da versucht man in so
in der Nute.
Genau, in der Nute im Elbsaalearm ist das, glaube ich. Ein Arm der Elbe, genau. Da setzt man immer wieder so in Gefangenschaft aufgezogene kleine Lachse auf, die dann da groß werden, dann durch die Elbe bis ins Meer wandern, und da kommt nur ein ganz, ganz, ich glaube, ein einstelliger Prozentsatz kommt quasi wieder zurück und laicht dann da später. Also man setzt unzählige Tiere aus, nur ganz wenige kommen zurück, und das muss man ganz viele Jahre machen, um irgendwie eine stabile Population hinzukriegen.
Das ist ja auch bei dem ganzen Wolfsprojekt, ich meine, das wird ja wirklich, ist ja eins der herausragenden Naturschutzprojekte, die es so auch bundesweit im Endeffekt gibt. In Sachsen-Anhalt gibt es ja auch selber ein Wolfskompetenzzentrum, und da wird sich sehr intensiv darum gekümmert, weil da natürlich auch viele Sachen abgefedert werden müssen, die im Kontakt mit den Menschen, beziehungsweise in dem Fall dann meistens mit Weidetierhaltern entstehen, die ja auch gehandelt werden müssen, also wo dann Entschädigungen gezahlt werden müssen, wo auch
auf Zäune bauen, die Experten finden, werden.
Suchen, genau, sowas. Also da, aber es ist natürlich ein mega Aufwand, da sind Millionen reingeflossen.
Das ist auch mein Punkt quasi, also es gibt Positivbeispiele, aber man sieht an denen auch, dass wie aufwendig und langwierig das ist, eine Tierart, die mal verschwunden ist oder fast ausgestorben ist, wieder anzusiedeln. Genau.
Da sind wir ja schon bei einer Frage, aber vielleicht vorher noch, was wir vielleicht ein bisschen vergessen haben, woran liegt denn das überhaupt, dass die aussterben? Also was sind denn da so die hauptsächlichen Feinde? Also du hast ja vor allen Dingen von den kleineren Tieren mal gesprochen.
Im Prinzip ist es aber immer ist es eine ähnliche Kombination aus Gründen, egal um was für ein Tier es sich handelt. Also vor allem bei den kleineren Tieren, also bei Insektenvögeln und Kröten und Molchen und so. Ein Punkt ist immer der Klimawandel. Also es betrifft nicht jede Art im gleichen Maß, und es gibt auch Gewinner des Klimawandels, so bestimmte Bienenarten, die es besonders warm mögen und so. Aber zum Beispiel bei den Kröten ist es so, die brauchen so Tümpel und tiefe Pfützen, um da zu laichen, um ihre Eier zu legen und sich fortzupflanzen. Wenn die das nämlich in einen großen See legen, dann kommt der nächste Fisch und snackt die weg, isst die Eier. Und wenn es schon im Frühling relativ warm ist, lange Zeit, dann verdunsten diese Pfützen. Wenn es nicht zu genug regnet, was wir auch viele Jahre lang hatten, entstehen die gar nicht erst, und dann können die sich nicht fortpflanzen. Es gibt aber auch so Schmetterlinge, es gibt auch ein paar, die sind schon ausgestorben in Sachsen-Anhalt, da ist das auch so ein Ding, die brauchen halt kühle Waldränder, weil da so bestimmte Pflanzen wachsen, von denen die sich ernähren, gibt's auch immer weniger. Also oft ist es der Klimawandel, es ist aber auch, ich glaube, das kann man unter Lebensraumverlust zusammenfassen. Also klar, wir wohnen hier als Menschen in der Zivilisation, das heißt, wir bauen Straßen, wir legen Äcker an, und wir wollen die Äcker auch so anlegen, dass die möglichst effektiv bewirtschaftet werden. Da wächst dann nur eine Pflanzenart, und der Feldrand wird immer kleiner, weil die Landwirte logischerweise versuchen, das meiste aus ihrer Fläche rauszuholen. Und da gibt es dann einfach wenig Pflanzenvielfalt. Teilweise werden die großen Lebensräume durchschnitten von Autobahnen oder so, die kommen dann nicht mehr in das Nachbargebiet, und es gibt einfach weniger Platz, wo die Bedingungen finden, die sie brauchen zum Überleben.
Ja, das ist ja auch dieses große Thema Flächenfraß im Endeffekt,
genau,
was man sich auch nicht so also vor Augen führt immer, dass im Prinzip in Deutschland jeden Tag, keine Ahnung wie viele Fußballfelder Land verloren gehen durch Versiegelung, also durch, dass da irgendetwas drauf gebaut wird, sei es ein Gewerbegebiet, sei es eine Straße, sei es irgendwelche Häuser oder so. Also das ist echt noch krass. Also es ist,
bei Vögeln zum Beispiel gibt es so Arten, die bauen Nester gerne so in verwinkelten Häuserfassaden. Jetzt wird zunehmend gedämmt, weil wir energiesparend heizen wollen. Das heißt, da wird draußen Dämmung an die Fassade gepappt, und da ist dann kein Winkel mehr, keine Ecke mehr, in der die irgendwie brüten können. Da sind auch so, es kommt sehr auf die Art an, aber grundsätzlich gibt es immer ähnliche Gründe. Also Klimawandel, Lebensraumverlust und dann noch so Entwicklungen wie invasive Arten, die ihnen irgendwie den Lebensraum streitig machen. Also andere Tierarten, die hier nicht heimisch sind, die mal.
Gute alte Waschbärproblem.
Genau, das Waschbärproblem,
weil eigentlich alle Bodenbrüter
quasi aus Nordamerika kommt, hier keinen Fressfeind hat, aber mit Herzenslust Kröten, Molche und Vogeleier frisst und echt clever darin ist, sich das zu besorgen, der sich hier halt massiv ausbreitet und auch dazu beiträgt. Das sind so die Hauptgründe.
Okay, die Frage wäre so ein bisschen, auch jetzt nochmal mit dem Aufwand, den man da betreibt, um bestimmte Arten wieder anzusiedeln. Das ist ja die Diskussion, oder die prominenteste Diskussion ist ja beim Wolf, der ja quasi da für viele Sachen verantwortlich gemacht wird, auch warum sollte man das machen? Also warum brauchen wir einen Luchs, warum brauchen wir einen Wolf, warum brauchen wir die Kröten hier, warum brauchen wir die Schmetterlinge hier? Bei Bienen ist es wahrscheinlich noch am einleuchtendsten, weil auch viele Vermehrung nicht funktionieren würde, wenn es keinen gibt, der die Pollen von einem zum anderen trägt. Aber
Großen Bestäuber. Ja, das ist eine interessante Frage und auch eine.
Also im Endeffekt, warum sollten wir das machen? Also warum tun wir das? Also warum können wir nicht einfach sagen, okay, dann ist die Art halt weg?
Das ist eine interessante Frage. Vor allem, ich habe ja relativ viel über sowas geschrieben und ich spreche dann mit Biologen und die haben dann natürlich ihre fachliche Sicht drauf und können mir die Zahlen sagen und sind aber auch oft sehr aufgewühlt, merkt man auch, dass die das, weil die halt sehen einfach, wie viele Tiere verschwinden und nicht mehr wiederkommen. Aber wir müssen uns natürlich auch fragen, auch wenn ich sowas schreibe, warum soll ich dem Leser damit jetzt auf den Keks gehen quasi? Also warum sollten wir darüber schreiben? Und ich finde, da gibt es so zwei Teile dieser Antwort. Einmal ist es so, dass wir natürlich immer noch ein funktionierendes Ökosystem haben in Deutschland. Das heißt, Insekten, Säugetiere, Kröten, Vögel leben ja in einem System und fressen sich untereinander. Also die Insekten brauchen, die Vögel brauchen die Insekten.
Ernähren sich vom anderen.
Genau, die Nahrungskette, die Insekten werden von den Vögeln gefressen. Die Vögel teilweise von anderen Vögeln oder Raubtieren und so weiter. Und dann gibt's noch so andere Aufgaben, die Tiere einfach übernehmen. Da, Käfer zum Beispiel sind wichtig dafür, damit sich neuer Boden bilden kann und damit der Boden so ist, dass Pflanzen darauf wachsen können. Bienen brauchen wir, um Obstbäume und alles Mögliche zu bestäuben. Wenn es keine Bienen mehr gibt und wir wollen Äpfel hier ernten, dann müssten das Menschen machen. Plus, wenn jetzt dieses System aus Tieren auseinanderfällt, weil immer mehr Puzzlesteine, also einzelne Tierarten verschwinden, haben wir auch so Entwicklungen, die uns auch negativ betreffen können. Ein Problem könnten zum Beispiel Mückenplagen sein oder die Ausbreitung von Mücken, die Krankheiten übertragen. Also wir hatten jetzt in den letzten Jahren zum ersten Mal einen Westnil-Virusfall in Deutschland und den ersten auch bekannten in Sachsen-Anhalt bei einem Tier nur. Also das ist so ein Virus, es macht Grippesymptome vor allem, aber das kennen wir hier eigentlich nicht, kommt aus den Tropen und wird durch Mücken übertragen. Mücken werden von, vor allem die Mückenlarven werden von Fröschen gefressen und Kröten haben wir davon immer weniger. Was der Fall ist, steigt die Wahrscheinlichkeit, viel mehr Mücken zu haben. Wir hatten auch mal in Halle so eine Mückenplage, kann man auch überlegen, ob das daran liegt, dass wir weniger Amphibien haben. Sowas spielt eine Rolle. Das ist so ein bisschen die fachliche Sicht. Die andere Sache ist aber auch, bei vielen Tierarten, sowas wie der Luchs oder so, der Wald steht auch noch, wenn der Luchs da nicht rumläuft. Das, finde ich, ist so eine persönliche Frage. Ist es ein Wert an sich, dass wir eine Artenvielfalt haben, dass hier der Wolf lebt, dass hier der Luchs lebt, dass hier auch eine Insektenvielfalt herrscht? Also ist es schützenswert, weil wir, keine Ahnung, wollen, dass deine Enkel oder so auch mal in den Wald gehen und da fliegen noch Vögel rum? Und da schwirren noch Insekten rum und vielleicht läuft sogar in der Ferne irgendwo ein Luchs lang. Der ist ziemlich scheu, okay, aber vielleicht sieht man tatsächlich mal einen Fischotter oder so.
Das wäre doch was.
Das ist auch irgendwie so eine emotionale Geschichte. Ich finde das wichtig, ich bin gerne in der Natur, ich verbringe auch meine Urlaube in der Natur, auch wenn ich in der Stadt wohne. Es muss, glaube ich, jeder auch für sich selber beantworten. Ich weiß nicht, wie ist denn bei dir?
Ja, ich sehe das absolut so. Also beim Wolf ist ja auch die Sache, der wurde ja nicht angesiedelt, der kam ja einfach wieder.
Genau.
Der kam aus Osteuropa einfach wieder und dann ist es, finde ich, schon verantwortungsvoll zu sagen, dann müssen wir halt gucken, dass der hier leben kann, wenn er wieder da ist und wir ihn ja vor 150 Jahren oder wann das war, ausgerottet haben. Also er war ja ursprünglich hier. Ich glaube, da hat sich Gesellschaft einfach auch entwickelt und sieht, dass man da eine Verantwortung für die Natur hat und dass der Umgang mit der Natur einfach nicht ja so ganz ganz ohne Schranken sein kann, sondern dass man auch gucken muss, dass man möglichst viel erhält. Und habe ich ja schon mit dem Naturerlebnis, das ist total cool. Also das war in der Tat, aber damals mit den Vögeln, das auch in einem Landschaftsschutzgebiet, es gibt ja so, das ist eine kleinere Kategorie von Schutzgebieten, aber das war auch ein Landschaftsschutzgebiet und das ist einfach total cool, das zu erleben und das muss man erhalten im Endeffekt. Also da wäre ich auch voll dafür.
Zur Wahrheit gehört natürlich auch, wenn man das erhalten will, kostet uns das Geld und naja, am Ende des Tages vielleicht auch ein bisschen Wohlstand, weil am effektivsten wäre es natürlich, wenn man Felder so groß wie möglich macht, wenn man so viele Straßen wie man kann baut, damit Waren schnell von A nach B können und wir mit dem Auto nicht im Stau stehen müssen und so. Aber dann, das sorgt halt immer dafür, dass weniger Platz für die Tiere ist. Wir haben unter 2% Wildnis in Sachsen-Anhalt. Also Wildnis bedeutet wirklich unberührte Natur und auch ab einer gewissen Größe von Fläche. Also so gut wie gar nicht. Gibt's nicht. Jeder Landstrich wird irgendwie genutzt. Und das ist ja auch verständlich durch Ackerbau, aber auch Forstwirtschaft oder halt Siedlungen und Industriegebiete. Aber wir müssen, wenn wir das Artensterben aufhalten wollen, müssen wir da einen Schritt zurückfahren.
Genau, da muss einfach ein Umdenken stattfinden, dass man, das ist vielleicht auch gar nicht zwingend notwendig ist, jede neue Straße zu haben oder dort noch ein Gewerbegebiet oder dort noch, sondern da gibt's ja auch ganz viele Konzepte, die einfach alte Sachen wieder neu nutzen. Ich meine, es mangelt jetzt nicht an kaputten Industriebrachen, die man auch wieder neu nutzen könnte.
Die Wölfe leben ja besonders gerne im Militärübungsgebiet.
Genau, zum Beispiel. Ja. Aber warum? Ich meine, weil da halt auch nicht gebaut wurde und nicht viele Leute sind. Das ist natürlich auch ganz logisch. Und ja, also da muss man schon gucken, dass da eine Koexistenz möglich ist und dass man das Ökosystem nicht so schädigt, dass es dann irgendwann einem selber wieder auf die Füße fällt. Im Sinne von Krankheiten, im Sinne von weniger Ertrag bei Pflanzen.
Noch muss man allerdings, das fällt mir bei den Recherchen auch mal wieder auf, sagen, die Daten sind da. Jeder Biologe kann einem sagen, woran das liegt und wie die Entwicklung ist. Das Handeln in der Politik zum Beispiel ist aber nicht entsprechend. Es gibt Schutzmaßnahmen, es gibt auch Positivbeispiele, aber insgesamt sehen wir immer noch einen großen Artenschwund. Und ich habe auch das Gefühl, also das wird sich nur umdrehen, wenn es, wie du gesagt hast, so einen größeren Wandel in der Gesellschaft, also bei vielen Menschen gibt, die merken, ey, doch, das ist echt, das geht so nicht weiter und mir ist das trotzdem wirklich wichtig.
Genau, und wir wollen ja auch ein bisschen positiv immer rausgehen. Ich glaube, das gibt's schon. Also weil zum Beispiel, was jeder ja tun kann, der zum Beispiel einen Garten hat, kann dort einfach die Sachen anbauen, die besonders gut sind für Insekten zum Beispiel.
Bitte keine Steingärten.
Genau, schon mal, das ist schon überhaupt ein Garten mit Pflanzen und dann gibt's, wie heißt die denn? In der Schweiz verboten, es gibt so eine Heckenart, die quasi, wo immer gesagt wird, die ist biologisch kein bisschen verschränkt, also die hat halt überhaupt keine Beziehung zu anderen Sachen, ist eigentlich wie eine Steinmauer. Die wurde, glaube ich, in der Schweiz verboten, wenn ich das richtig erinnere. Und da wurde auch gesagt, dass, also eigentlich, wenn sich das so ein bisschen durchsetzt, dass die Leute wissen, hier, wenn du sowas in deinen Garten, dann kannst du auch eine Steinmauer bauen, die bringt überhaupt nichts. Da ist ja schon ein bisschen was geholfen. Ich glaube, da achten auch immer mehr Leute drauf, dass sie da irgendwie Sachen nehmen, die...
Ja, so Blühstreifen, Insektenhotel, Sachen und so, sehe ich auch zunehmend.
Ja, auch einfach Pflanzen, wo irgendwie Falter ihre Eier ablegen können.
Also die Biologen sagen mir immer, am besten einfach ein Stück im Garten lassen, so wie es ist, nichts machen. Gar nicht
mähen. Ja, oder so.
Einfach ein Stück, es muss kein großes Stück sein, ein Stück verwildern lassen, das freut die Tiere.
Das freut die Tiere und dann auch die Menschen, weil das ja auch ein schönes Erlebnis ist, dann zu sehen, was da so abgeht.
Ja.
Ja. Okay. Sehr gut. Also wir haben ein bisschen Hoffnung, aber dramatisch ist die Situation dennoch und das sollte man
in aber wenn politischen ich so,
Entscheidungen immer mit einbeziehen.
Wenn ich so dir zuhöre, vielleicht sollten wir alle mal öfter raus an den See fahren und dann
raus an den See, mehr genau, raus an den See, Eisvögel angucken oder eben solche Landschaftsschutzgebiete. Wenn wir den ausgemacht haben, verrate ich dir sogar, wo es ist.
Okay, na dann würde ich sagen, mach mal schnell aus. In diesem Sinne.
Ja, bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao.
Hinter den Headlines, der Recherche-Podcast für Sachsen-Anhalt.